Herzlich willkommen zum Podcast Diversität auf dem Weg. Diversität, Demografie, gute Arbeit. Die Unternehmen sind in ständigem Wandel. Wir wollen Ihnen hier in unserem Podcast gute Beispiele aus der betrieblichen Praxis präsentieren. So können Sie nach jeder Episode direkt durchstarten und Ihr Unternehmen ein Stück besser machen. Wir, das ist das Demografienetzwerk der deutschen Wirtschaft DDN, unterstützt werden wir von der Deutschen Bahn, einem Unternehmen, in dem Menschen aus über 100 Nationen und bis zu 4 Generationen zusammenarbeiten. Mein Name ist Margret Heckel und ich beschäftige mich als Journalistin seit über einem Jahrzehnt mit dem demografischen Wandel. Heute wollen wir uns mit dem Thema Wissenstransfer beschäftigen. Dazu begrüße ich sehr herzlich Dr. Jürgen Weimann und Iris Wehe von der Deutschen Bahn. Frau Wehe, Sie haben in einem Bahnprojekt in Neumünster ein Pilotprojekt in Sachen Wissenstransfer gestartet. Was machen Sie da?
Genau, also wenn ich an das Thema Wissensmanagement denke, beziehungsweise die Speicherung von Erfahrungswissen und das Ganze bei der DWFZI, dann denke ich natürlich im ersten Blick an die Werke. Wir sind ein Unternehmen für die schwere Fahrzeuginstandhaltung. Das heißt, es kommen alte Baureihen zu uns, wo jahrzehntelanges Erfahrungswissen natürlich gegeben ist und weitergegeben werden muss. Ganz explizit denke ich da an die Fachmänner, die direkt an den Fahrzeugen arbeiten, also ich sag mal im Blaumann, wo dann auch vieles über Sehen und Hören geht. Ah, das Problem hatten wir schon mal, das haben wir so und so gelöst. Demnach versuchen wir mit Führungskräften, HR-Partnern und den Wissensmanagern vor Ort erstmal diese Wissensträger zu identifizieren, die das Wissen aufbringen und dann an die Kollegen weitergeben. Genau, nachdem die Wissensträger identifiziert sind, durchlaufen sie einen Wissenstransferprozess, der von den Wissensmanagern begleitet wird. Da geht es erstmal darum, dass das Wissen strukturiert dargelegt wird, um welches Wissen geht es, und dann in einer Form Aktionsplan oder To-Do-Liste aufgeschrieben wird, was denn die nächsten Schritte sind.
Und was wollen Sie damit erreichen? Was steht am Ende dieses Prozesses, Frau Wehe?
Ja, das Ziel ist natürlich, ich sag mal unter dem Motto, der Kollege geht, sein Wissen bleibt, dass das erfolgskritische, jahrzehntelange Erfahrungswissen erstmal identifiziert wird und auch gesichert wird. Da reden wir über verschiedene Gruppen, das sind altersbedingte Fluktuationen, sonstige Fluktuationen wie Stellenwechsel, Mutterschutz, längere Krankheiten, aber auch Mitarbeitern in Einzelfunktionen, die keinen Vertreter im eigentlichen Sinne haben, oder aber auch die Migration von Komponenten, Produkten, Fahrzeugen, die zum Beispiel vorher in einem Werk instand gesetzt wurden und zukünftig in einem anderen Werk. Das ist da natürlich extrem wichtig.
Mhm. Herr Doktor,
Entschuldigung. Jetzt hätte ich noch gesagt, wie wir konkret vorangegangen sind.
Ja, lassen Sie uns gerade mal kurz den Herrn Dr. Weimann mit in die Diskussion nehmen und dann gehen wir nochmal zurück, wie Sie konkret vorangegangen sind. Herr Dr. Weimann, aus Ihrer Sicht, der Wissenstransfer, wird es unterschätzt, beziehungsweise warum ist das so wichtig?
Ja, Frau Wehe hat eben den Blickwinkel der Produktion gehabt. Ich bin ja aus dem Personalbereich und als wir angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen, waren das zwei verschiedene Dimensionen. Die eine, ich sag mal, wirklich auf einer ganz hohen Abstraktionsebene, indem man immer wieder und immer weiter und mehr hört, Wissen ist ein Produktivfaktor, Produktionsfaktor, also der vierte sozusagen, und der wächst und hat einen riesigen Anteil an der Gesamtwertschöpfung von so einem Unternehmen. Also einfach so die unternehmerische Sicht. Auf der anderen Seite die Situation, die sicherlich der ein oder andere auch schon mal gehört hat, so, ups, du gehst dieses Jahr schon in Ruhestand, was machen wir denn da? Auch das haben wir natürlich erlebt. Und so wie eben auch schon gesagt wurde, geht es uns ja insbesondere beim Wissenstransfer um das Erfahrungswissen, also sogenannte implizite Wissen, Und das kann ich mir nicht einfacher lesen. Je stärker die Expertise ist, desto häufiger gibt es da dann die Aussagen, warum machst du das so? Das mache ich aus dem Bauch raus oder nach Gefühl. Das ist ja jetzt nichts, was dann keine Qualität oder Leistung bringt, sondern da ist so viel sozusagen automatisiertes Wissen, das gar nicht mehr so richtig verbalisiert werden kann. Deswegen eben dieses Thema nach Gefühl. Und insofern haben wir gesagt, wir müssen uns da intensiv mit beschäftigen, damit Lücken, wenn dieses implizite Wissen weggehen, gar nicht entstehen oder eben so klein wie möglich gehalten werden. Das heißt, ich brauche auch sowohl einen soliden Methodenkoffer, aber ich brauche letztendlich auch das Verständnis, dass das tatsächlich fürs Unternehmen notwendig ist. Das war unser Ansatzpunkt. Geht auch nicht von heute auf morgen in alle Köpfe so rein, aber man muss halt am Thema bleiben.
Mhm. Frau W., jetzt hat der Herr Dr. Weimar das ja schon gesagt, man hört dann oft, wenn Sie mit Ihren Kollegen und Kolleginnen dann reden, das mache ich aus dem Bauch raus, das ist ein Gefühl. Wie gehen Sie dann da voran im operativen Bereich bei den Herren und vielleicht sogar manchen Damen im Blaumann, wenn die Ihnen das sagen? Wie geht man dann da konkret voran?
Da muss man auf jeden Fall viel Einfühlungsvermögen mitbringen und auch ein Verständnis für die Lage. Ich glaube, viele auch von uns würden sagen, ach, bei mir braucht man keinen Wissenstransfer machen. Das kann jeder, weil man das ja einfach jahrelang seinen Job ausübt. Aber wenn man sich dann mal in die Rolle eines neuen Mitarbeiters und vor allem eines externen Mitarbeiters, der vorher gar nichts mit der Bahn am Hut hatte, hineinversetzt, dann kommt man da schon in die Richtung, wie muss sich ein neuer Mitarbeiter fühlen? Er fängt bei Null an, er kennt die ganzen DB-Abkürzungen nicht, er kennt die Baureihen nicht. Und dann ist das schon ein guter Weg, um diesem, ich sag mal, alten Hasen der FZI das aufzuzeigen, dass das eben nicht selbstverständlich ist, was er alles weiß und kann, sondern dass da schon ein Weg dazu gehört, eben dieses Wissen erstmal aufzunehmen, zu verinnerlichen und dann auch in der Problembewältigung auch anzuwenden.
Wenn Sie sagen, das Wissen aufnehmen, wie sollen wir uns das vorstellen? Kommt da jemand, also ein Wissensmanager, eine Wissensmanagerin oder fragt die aus, begleitet die einen Tag lang oder wie geht es tatsächlich dann voran?
Also bei uns wird zuerst einmal ein Auftaktgespräch geführt mit der Führungskraft, mit dem Wissensgeber und falls vorhanden dem Wissensnehmer. Und geführt wird das durch den Wissensmanager. Bei Bedarf kann auch der Betriebsrat daran teilnehmen. Und in dem Gespräch, das ist sehr wichtig, wird erstmal geklärt, um welches Wissen geht es überhaupt? Aus Sicht der Führungskraft, aus Sicht des Wissensgebers, also der abgehende Mitarbeiter und eben auch von dem Mitarbeiter, der das Wissen aufnimmt. Und dann erstellen wir Wissenslandkarten, in der wir das ganze Wissen so strukturiert darstellen. Der Mitarbeiter macht immer 10 Aufgaben und bei den einzelnen Aufgaben habe ich unterschiedliche Ansprechpartner. Ich habe vielleicht auch bestimmte Besprechungen oder verwende bestimmte Prozesse, Richtlinien, Normen, um das alles erstmal darzustellen. Und dann gehen wir konkret in der Produktion in Art Aktionspläne. Welche Tätigkeit muss denn wie oft mit dem abgebenden Mitarbeiter durchgeführt werden? Genau, sodass dann die Mitarbeiter das für sich abhaken.
Okay. Herr Dr. Weimann, jetzt fielen zwei Worte, von denen ich nicht ganz weiß, ob alle Sie kennen, Wissenslandkarte und Wissensmanager oder Managerin. Können Sie uns da nochmal ein bisschen weiterhelfen? Was sind diese Begriffe und wie geht man damit um? Es ist wahrscheinlich dann Ihr Instrumentenkasten oder ein Teil dieses Instrumentenkastens.
Wie eben schon gesagt wurde, solides Wissensmanagement oder auch im Rahmen des Wissenstransfers hat auch einen Handwerkskoffer, ne? Also einen Werkzeugkoffer. Ein Tool, was da sehr viel und sehr oft genutzt wird, auch in der Literatur groß und breit beschrieben ist, sind Wissenslandkarten, indem ich tatsächlich grafisch versuche, von einem Ausgangspunkt beispielsweise immer weitere Stichworte zu setzen. Und die Untersetzung kann man natürlich über mehrere Ebenen machen, bis ins Detail. Da muss man dann aufpassen, dass man nicht so vom Hölzchen zum Stöckchen kommt, dass es dann nur in der Komplexität nicht mehr beherrschbar ist. Und um in dieses so eine Landkarte zu erstellen, ist es ganz häufig sinnvoll, jemanden zu haben, der diesen Prozess moderiert. Das ist ein Ansatz, den wir bei der Bahn sehr stark fahren. Und die Kolleginnen und Kollegen, die sich dafür sozusagen mit engagieren und als Moderator zur Unterstützung bereitstehen, die kann man oder nennen wir zum Beispiel eben auch Wissensmanager. Das heißt, ich habe auf der einen Seite einen Wissensträger, der das Wissen hat, und dann einen Wissensempfänger oder eine Gruppe von Wissensempfängern. Aber um dann den Gesprächsfluss erstmal zu initiieren und in Gang zu halten und auch strukturiert zu halten, das ist dann die Aufgabe von diesem, ich sage jetzt mal Moderator, zumindest in der Anfangsphase. Das kann sich dann, wenn das alle verstanden haben, wie es funktioniert, in Anführungsstrichen so ein bisschen verselbstständigen und dass dann die Beteiligten in diesem Prozess das sogar ohne weitere Unterstützung machen können.
Super spannend. Frau Wehe, Sie haben uns noch ein zweites konkretes Beispiel mitgebracht aus dem Dessauer Werk. Können Sie uns verraten, wie Sie da vorangegangen sind mit der Wissensweitergabe?
Ja, da denke ich mal gerne dran zurück. Da ging es um einen Handwerker, der an den E-Loks, ich sag mal, diese großen und kleinen Sticker anbringt. Wenn so eine Lok am Bahnhof steht, dann sieht man das. Da sind verschiedene Aussagen zum Bremssystem, zum Gewicht, zur Baureihe etc. angegeben. Und die Aufgabe des Kollegen ist es, die Baureihe zu identifizieren und dann diese Sticker anhand von technischen Zeichnungen zu entwickeln. Nebenbei macht er aber auch ganz große Werbebanner, die dann die ganze Lok von vorn bis hinten mit einem Werbespruch bekleben. Und da kam raus im Wissenstransfer, der Mitarbeiter geht lange ja noch nicht in Rente, aber hat auch gar keinen Vertreter. Das heißt, wenn er mal ausfällt, wüsste erstmal keiner, an welche Lok kommt welcher Sticker, weil das eine lange Arbeit ist, um sich in diese technischen Zeichnungen einzulesen. Und für viele Sticker gibt es auch gar keine technische Zeichnung, sodass der Kollege sich selbst mit Photoshop arrangiert hat, dort eigene Sticker auch entwickelt. Und das war eben das Problem, genau. Und da haben wir dann identifiziert, zum Beispiel einen großen Werbebanner für DB Regio. Das kommt relativ häufig vor. Das dauert, um diesen Sticker anzubringen, dauert das 6 Stunden. Und diese Tätigkeit sollte der Vertreter, der das Wissen aufnimmt, schon so 7-8 Mal mit ihm gemacht haben, weil das eine sehr aufwendige und herausfordernde Aufgabe ist. Und sowas muss man natürlich dann auch in Schichtplänen mit aufnehmen, dass der Führungskraft klar ist, beide Mitarbeiter sind an dem Tag an einer Tätigkeit hinterlegt und können nicht woanders tätig sein.
Das heißt, das haben Sie jetzt sozusagen in diese Wissenslandkarten aufgenommen. Es wurde strukturiert, es wurde aufgeschrieben, sodass da in Zukunft nichts mehr schiefgehen kann, auch wenn tatsächlich mal der Betreffende ausfällt oder im Urlaub geht oder was auch immer.
Genau, ein Aktionsplan ist dann vorhanden. Es müssen einmal alle Logos durchgegangen werden. Welche haben wir? Welche müssen produziert werden? So Art Listen. Eine Liste zu allen Ansprechpartnern, auch aus anderen Werken, zu den Stickern. Dann diese Wissens-Tandem-Tätigkeiten, also welche Aufgaben müssen wir zusammen durchführen. Und dann aber auch noch, welche Schulungen braucht der neue Mitarbeiter, zum Beispiel dann auch für das Thema Photoshop.
War denn da jetzt ein Wissensmanager, eine Wissensmanagerin mit dabei oder haben das die Beschäftigten vor Ort selber in die Hand genommen und miteinander geredet und dann auch so eine Landkarte erstellt?
Da war eine Wissensmanagerin dabei.
Okay. Herr Dr. Weimann, deswegen die Frage auch an Sie. Diese Wissensmanager oder Managerinnen, die braucht man schon für den Beginn dieser Arbeit. Oder kann man das auch vor Ort irgendwie lösen? Was würden Sie empfehlen?
Das hängt so ein bisschen ab von der Komplexität des Wissens. Wenn ich wirklich von Experten rede, wo wir ein sehr umfangreiches und sehr komplexes, implizites Wissen haben, kann man das nur empfehlen, weil es schlicht und ergreifend ein Erfolgsgarant ist. Also wenn ich versuche, so ein Wissen zu transferieren, was dann unstrukturiert läuft, unorganisiert läuft, ist die Gefahr sehr groß, dass alle Beteiligten nach einer gewissen Zeit sagen, das bringt alles nichts und dann fällt es in sich zusammen. Und das kann man natürlich damit vermeiden. Und in welchem Umfang dann tatsächlich im konkreten Fall so ein Wissensmanager dann aktiv wird und seinen Werkzeugkoffer auspackt, das wird sehr unterschiedlich sein. Zum Teil nimmt er wirklich das Werkzeug, so wie eben beschrieben ist, dabei. Zum anderen bringt er wieder den Kollegen und Kolleginnen bei, das Werkzeug selber zu nutzen. Und insofern kann ich nur sagen, aus unserer Erfahrung raus ist das gut. Wir empfehlen es. Es gibt aber eine zweite Seite, die man nicht vergessen darf. Das ist natürlich auch mit Aufwand verbunden. Und dann kommt natürlich das Thema dann immer um Kosten und kostet Geld und. Und ich rede in solchen Situationen auch permanent vom Wording her nicht im Sinne, ja, jetzt haben wir Kosten, was diese Transferaktivität kostet, sondern ich sage, das ist eine Investition, zwar eine Investition in die Zukunft. Und man kann ja auch eine systemische Frage andersrum stellen, was passiert denn, wenn wir es nicht machen? Ne, worst case, aber was sind die Stufen dazwischen? Und in der Regel sagen dann viele, nee, doch, eigentlich ist es richtig, dass wir uns da mit beschäftigen und auch die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stellen.
Eine Investition in die Zukunft des Unternehmens, in der Tat, ist eine andere Sichtweise dann auf den Wissenstransfer. VW, wenn ich das höre, dann höre ich schon den Controller aufstöhnen. Kann denn eine Chefin oder ein Chef eine derartige Investition in einen gelungenen Wissenstransfer beziffern in Euro und Cent, oder lehnen Sie das konsequent ab und sagen, nein, also man muss das einfach machen als Investition, auch wenn man es nicht beziffern kann, genau?
Also als strategische Rolle, sage ich mal, im Wissensmanagement bin ich natürlich bestrebt, immer mehr Wissensmanager einzusetzen und habe mich schon oft mit der Frage beschäftigt. Man findet in der Literatur so Zählungsvarianten, weil sich ja die Einarbeitungszeit verkürzt. Das heißt, da würde man dann die Produktivstunden wieder in Euro umrechnen können, aber das ist natürlich auch wieder bei jedem Mitarbeiter und jeder Tätigkeit ein ganz anderer Umfang. Deswegen ist es sehr schwer, das zu beziffern und das vor allem auch jemanden mit Zahlen zu verkaufen, dass wir Wissensmanagement brauchen und Wissensmanager. Ich glaube, man wird es erst dann merken, in 10 Jahren, wenn dann wirklich so viele Mitarbeiter mit erfolgskritischem Wissen in den Ruhestand gegangen sind, wir sehr viele junge Nachfolger haben und es dann merken, dass es oft mal kurz vorm Produktionsstillstand steht. Keiner weiß, es steht ein Fahrzeug in der Halle, wie wir damit jetzt umgehen. Das sind dann, glaube ich, erst so richtig messbare Ergebnisse. Im Vorfeld ist es schwierig zu erfassen.
Herr Dr. Wallmann, Frau Wehe, wann ist denn ein Wissenstransfer gelungen? Gibt es dafür Merkmale, die man sozusagen abhaken kann?
Ja, also für mich ist ein Wissenstransfer gelungen, wenn man nach dem Wissenstransferprozess sich mit Führungskraft, dem Wissensgeber, Wissensnehmer und als Wissensmanager in einer Runde zusammensetzt und darüber spricht, ob es noch offene Punkte gibt oder ob alle ein gutes Gefühl haben. Und wenn dann der Wissensgeber sagt, ich habe ein gutes Gefühl, dass ich meine Tätigkeit jetzt abgebe, weil ich zum Beispiel in den Ruhestand gehe und mein Nachfolger, Herr, Frau XY, die wird einen guten Job machen. Und der Wissensgeber, der Wissensnehmer ähnlich antwortet mit, er hat es verstanden, er kann die Tätigkeiten durchführen und selbst in einem Problemfall hat er Ansprechpartner, die er fragen kann. Und dazu noch die Führungskraft sagt, dass sie damit voll zufrieden ist, ein gutes Gefühl hat bei der Übergabe, dann ist es für mich ein gelungener Wissenstransfer, weil nur die drei Rollen das eigentlich richtig einschätzen können.
Herr Dr. Wallmann?
Ja, kann ich nur genau in der gleichen Richtung ergänzen, wenn, ob das jetzt die Stakeholder oder interne Kunden oder wie man es nennen will, sagen, das läuft ja super, wir haben das gar nicht gemerkt, oder Frau X und Herr Y, die sind ja genauso eingestiegen wie der Vorgänger oder die Vorgängerin und klasse. Das ist so eine Rückmeldung, wo man dann im Nachhinein sagt, es hat sich gelohnt.
Herr Dr. Wallmann, Sie haben ja selber vor einiger Zeit Ihren 60. Geburtstag gefeiert und irgendwann steht dann auch bei Ihnen selbst eine Nachfolgeplanung samt Wissenstransfer an. Wie gehen Sie die denn an?
Ja, wie es der Zufall so will bei diesem Termin, ich werde tatsächlich nächste Woche 64. Und wir haben relativ früh, vor einem guten Jahr, Das Thema ist das erste Mal angesprochen. Wenn ich wir sage, dann meine direkte Führungskraft, aber auch meine Geschäftsführerin hat gesagt, wir brauchen keine Hektik machen, ist ja noch ein bisschen hin, aber überlegt euch das. Der Hintergrund, dass wir so früh rangegangen sind, ist, dass ich quasi einen Jahreszyklus habe. Also eine meiner Hauptaufgaben ist, ich koordiniere die Nachwuchsentwicklung, also insbesondere Ausbildung als auch duales Studium. Da hat man so einen Jahreszyklus vom Beginn des Ausbildungsjahres bis zum Ende, 12 Monate. Das eben auch über 4 verschiedene Ausbildungsjahre, wo unterschiedliche Aktivitäten laufen, inklusive Planung, Recruiting. Es gibt ein relativ breites Stakeholder-Management. Auch auf dem Hintergrund, es sind 13 Standorte, die auch ihre Spezifik haben. Ich habe relativ viele Kollegen in Interessenvertretungen, die Partner sind in dem Prozess. Ich bin eine Scharnierfunktion in den Konzern rein, also eine ganze Menge, sodass wir gesagt haben, optimal wäre es, wenn jemand so einen ganzen Jahreszyklus dabei ist. Und dann war die Überlegung, wie wollen wir denn das machen? Und wir gucken mal nach rechts und links und spinnen uns mal einfach aus und haben dann eine sicherlich nicht alltägliche Lösung gefunden, dass wir gesagt haben, es wird jetzt in diesem Jahr, jetzt aktuell gerade, ein Projekt eröffnet, wo ein Kollege ein Thema bearbeitet, das sogar inhaltliche Schnittstelle hat mit meinen Aufgaben. Und das ist etwa so für 1,5 bis 2 Jahre angelegt. Und dann suchen wir jemanden, der da reinpasst. Und wir beide jetzt organisieren uns sozusagen auch nach unseren Kalenderlagen und ähnliches, wie wir immer peu à peu und permanent uns da vernetzen im Sinne Transfer. Das fängt jetzt schon an, Einbindung in bestimmte Gremien, bestimmte Kommunikationslinien, aber dann eben auch bestimmte einzelne Themen. Das müssen wir natürlich abstimmen, weil der Kollege ja in einem Projekt arbeitet und dafür ja auch bezahlt wird. Aber beide Führungskräfte, sowohl sein Projektleiter als auch meine Führungskraft, sind sozusagen von Anfang an eingebunden gewesen und haben gesagt, ja, wir unterstützen das, dass ihr da so eine systematische, in Anführungsstrichen, Übergabe hinbekommt. Und dadurch, dass es so ein langer Zeitraum ist, besteht auch nicht die Notwendigkeit, jemandem zu sagen, du kannst jetzt 4 Wochen nicht deinen Job machen, weil du halt woanders bist, sondern man kann das ganz gut parallel verzahnen.
Eine sehr interessante Variante des Wissenstransfers, wunderbar. Liebe Frau W., lieber Herr Dr. Weimann, wie am Anfang versprochen, möchten wir unser Gespräch nochmal zusammenfassen für alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich möchte Sie deswegen gerne fragen, Frau W., was macht denn eine gute Wissensmanagerin einen guten Wissensmanager aus?
Eine gute Wissensmanagerin macht aus, dass sie ein sehr hohes Einfühlungsvermögen hat mit unterschiedlichsten Mitarbeitertypen und Persönlichkeitsmerkmalen gut umgehen kann und auch eine hohe Strukturiertheit, eine hohe Eigenorganisation mitbringt. Und als drittes Feld würde ich noch eine hohe intrinsische Motivation nennen.
Wunderbar.
Dass man eben, genau.
Eine hohe intrinsische Motivation, dass man, ja?
Ja, dass man halt selbst motiviert ist, dieses Wissen im Unternehmen zu halten. Das kann man keinem beibringen, das muss man einfach irgendwie mitbringen.
Vielen Dank. Herr Dr. Weimann, was sind Ihre beiden Tipps für einen guten Wissenstransfer?
Ich würde gerne an die letzte Aussage anknüpfen, einen Punkt, den wir noch gar nicht hatten. Ganz wichtig ist ja die Motivation aller Beteiligten. Also wenn ich der Wissensträger bin, dann muss ich auch für mich selber klar haben, dass ich das Wissen weggeben will. So diese alte Sache, die man vielleicht auch immer noch findet, Wissen ist Macht. Und damit kann ich mir eine Position sozusagen erarbeiten und auch beibehalten. Das muss aufgebrochen werden. Und das ist nicht nur eine Frage des Einzelnen, sondern quasi auch der Unternehmenskultur zu sagen, wir wissen, dass du ein super Experte bist und es ist noch toller, wenn du dein Wissen weitergibst. Also Thema Wertschätzung. Und die Wertschätzung kann nicht von einer einzelnen Person sein, sondern das muss ins Unternehmen reingetragen werden. Auch das Verständnis, dass Wissenserhaltung, Wissenssicherung, Wissenstransfer essentieller Bestandteil ist von Führungs- und von Managementaufgaben, egal auf welcher Ebene. Das ist, glaube ich, auch die Voraussetzung, mit der man relativ früh starten muss, bevor man den Handwerkskoffer in die Hand nimmt. Das ist der eine ganz, ganz wichtige Punkt. Und der zweite ist dann tatsächlich wieder auf das Konkrete runtergebrochen. Man kann Wissenstransfer planen. Also dieses Thema, huch, du gehst in 3 Monaten in Rente, das muss nicht sein. Und es gibt genügend Informationen, dass man sich darüber Gedanken macht. Und wenn das zum Beispiel in so einem jährlichen Jahresauftaktgespräch haben wir, wo der Personaler mit seinen Führungskräften sagt, wer geht denn eigentlich in den nächsten 12 Monaten in Ruhestand? Was wisst ihr? Und wer davon hat so viel Wissen, dass wir tatsächlich ein spezielles Wissenstransfer initiieren sollten? Das ist ein Punkt, der muss eigentlich im besten Sinne mal irgendwann automatisch werden.
Mhm. Aber ich fand es sehr schön, dass Sie nochmal auf die extrem hohe Bedeutung von einer wertschätzenden Firmenkultur abgehoben haben, weil sich das wirklich durch die ganze Reihe zieht in unserem Podcast Diversität auf dem Weg. Ohne eine wertschätzende Firmenkultur läuft eigentlich gar nichts und ist absolut der Grundanker eigentlich für all diese weiterführenden Maßnahmen, über die wir hier reden. Liebe Frau W., lieber Herr Dr. Wallmann, ganz herzlichen Dank Ihnen beiden. Das war sehr informativ. Dieses Thema Wissenstransfer ist außerordentlich wichtig, noch leider in vielen Unternehmen unterbeleuchtet. Aber wie wir jetzt im Gespräch mit Ihnen ja erfahren haben, einfach umzusetzen. Es braucht nicht so viele Ressourcen. Es kann eigentlich doch jedes Unternehmen hinbekommen, wenn Sie sich mal damit beschäftigen. Wir hoffen, dass wir dazu beigetragen haben mit diesem Podcast. Danke Ihnen nochmal. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, selbst ein gutes Beispiel beisteuern können, dann möchten wir Sie auf den Deutschen Demografiepreis hinweisen. Er wird im Juni zum 2. Mal verliehen und bis Ende März können Sie Ihr Projekt noch einreichen. Alles, was Sie dazu wissen müssen, finden Sie auf der Webseite www.deutscher-demografie-preis.de oder bei YouTube unter dem Stichwort Was ist der DDP? Beide Seiten sind auch in den Shownotes zu diesem Podcast verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören und wir würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Podcast Diversität auf dem Weg dabei sind.